Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend. Wird das Saarland ein Modell für ganz Deutschland? Dort darf nun wieder Theater gespielt werden. Und wir sind mit dem Generalintendanten des Saarländischen Staatstheaters verabredet. Wie steht es um die Protestbewegung in Belarus? Das fragte der Deutsche Pen heute Abend. Antworten hat die Künstlerin und Aktivistin Marina Napruschkina. Außerdem gibt's neue Filme zum Streamen und einen digitalen Besuch der Fondation Bayerla mit exklusivem DJ-Set. Lockern statt Lockdown, das ist eine Schlagzeile des Tages. Das Saarland geht voran. Seit heute öffnen dort wieder Theater, Kinos, Fitnessstudios und die Außengastronomie für Gäste mit negativem Test. Das Saarländische Staatstheater steht in den Startlöchern für gleich 3 Premieren und ein Sinfoniekonzert. Das heißt, der Generalintendant Bodo Busse kann morgen als einziger Intendant in Deutschland eine Premiere vor realem Publikum feiern. Schönen guten Abend, Herr Busse.
Guten Abend, hallo.
Ihr Mehrspartenhaus ist ein wichtiger Partner dieser Öffnungsstrategie im Saarland. Es soll nicht wie das Berliner Pilotprojekt nur mal für einen Abend öffnen, sondern eben den regulären Spielbetrieb längerfristig wieder aufnehmen. Wie haben Sie sich darauf vorbereitet?
Naja, also ein regulärer Spielbetrieb ist es in der Weise natürlich nicht, weil wir natürlich seit über einem Jahr, kann man fast sagen, uns ja mit dem Thema Corona beschäftigen, Hygienesicherheitskonzepte erarbeitet haben, die Inszenierungen angepasst haben, Platzkapazitäten reduziert haben etc. Das heißt, es ist sozusagen ein eingeschränkter Bühnenbetrieb, so nennen wir das. Und wir haben jetzt eine Anzahl an Produktionen, die wir schon so ab November produziert haben, fertiggestellt und sind eigentlich jetzt parat, diese Premieren zu zeigen, in wenigen Vorstellungen, vor wenigem Publikum natürlich, dass diesen Test vorlegen muss und dass eben bestimmte Sicherheitsbarrieren überschreiten muss, um wieder in ein kulturelles Leben kommen zu können. Und das finde ich das Gute an dem Saarland-Modell, dass wir trotz Pandemie, im Zeichen der Pandemie und natürlich unter den notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen wieder ein kulturelles Angebot machen können.
Naja, wie wird konkret jetzt so ein Theaterbesuch ablaufen bei Ihnen?
Nein, also man kauft zunächst eine Theaterkarte. Wir haben den Vorverkauf erst vor 2 Tagen begonnen. Das heißt, wir haben sehr lange gewartet mit dem Vorverkauf, dass wir nicht wieder alles rückabwickeln müssen. Man kauft eine Theaterkarte, gibt seine Kontaktdaten an. Dann muss man einen tagesaktuellen Schnelltest oder Test vorweisen oder mitbringen. Dieses Testzertifikat muss man mit einem Personalausweis und einer Karte vorweisen. Das wird sehr streng kontrolliert. Dann ist man im Inneren des Staatstheaters oder in allen Spielstätten. Dort muss man natürlich die geltenden Abstandsregeln einhalten. Dann hat man einen Platz, vielleicht mit 4 weiteren Personen aus 2 Haushalten, denn auch unsere Platzvergabe orientiert sich an der aktuellen Kontaktregel. Das heißt momentan 5 Personen aus 2 Haushalten. Dann ist wieder ein Abstand von mindestens 1,50 Meter in allen Richtungen. Dann ist die nächste Kontaktgruppe. Und so kann man dennoch einen normalen Theaterabend inklusive einer Pause erleben. Es gibt in der Pause allerdings keine Gastronomie. Das ist leider momentan noch nicht möglich. Das war im Herbst noch möglich. Aber dennoch hat man einen vollwertigen Theaterabend und kann beispielsweise morgen im Weißen Rössl am Wolfgangsee erleben.
Auf die Produktionen kommen wir gleich noch. Ja? Wie zögerlich oder wie gierig ist das Publikum auf die Karten? Wie sieht das im Moment aus?
Also der Vorverkauf, der jetzt vorgestern begann, hat eigentlich gezeigt, dass die Leute sehr interessiert und sehr neugierig sind. Es sind noch ein paar Restkarten beispielsweise für morgen übrig gewesen, aber eigentlich sind wir jetzt ganz ausverkauft. Einige Karten haben wir sowieso ja umgebucht vom Herbst auf jetzt, also es waren auch sozusagen Tauschmöglichkeiten drin. Aber wir merken eine große Sehnsucht nach Theater, nach einem kulturellen Angebot und ein Glück auch beim Publikum.
Und im Haus vermutlich auch. Ist da so eine besondere Form von Aufregung spürbar?
Unglaubliche Aufregung. Also es ist eine Mischung aus unglaublicher Vorfreude, die man sowieso immer hat bei einer Premiere oder bei einer Premierenrunde. Natürlich gemischt mit einer Sorge, das ist ganz klar. Es ist ein ambivalentes Gefühl für alle. Wir wissen alle, dass es auch durchaus möglich sein kann, dass wir den Spielbetrieb schnell wieder einstellen müssen. Aber die Freude überwiegt, die Motiviertheit ist unglaublich da. Wir probieren momentan ja wirklich, natürlich unter den geltenden Sicherheitsregeln, auf allen Probenbühnen Und in den Werkstätten mussten jetzt beispielsweise für die Herproduktion, die ja bereits im Herbst Premiere hatte, die Kostüme nochmal geändert werden, weil sie natürlich innerhalb eines halben Jahres auch Menschen verändern im Lockdown.
Alle sind dicker geworden.
Dicker oder dünner, ganz genau. Nein, aber es ist viel Motiviertheit da und eine große Freude, auch im Staatsorchester, dass wir jetzt wieder Proben durchführen können, auch in etwas größeren Besetzungen für das Sinfoniekonzert. Also wir blicken nach vorne zuversichtlich und natürlich gibt es nach wie vor noch einige Wolken über uns. Aber daran haben wir uns gewöhnt. Auch ein Theater in Pandemiezeiten muss agil, flexibel sein. Und das ist ein Weg in eine neue Zukunft, sage ich mal, den wir jetzt gemeinsam beschreiten müssen.
Kommen wir auf die Produktion. Was haben Sie da für künstlerische Entscheidungen getroffen? Das Weiße Rössel haben Sie schon genannt. Haben Sie überlegt, was die Menschen zurzeit besonders ins Theater ziehen könnte, was sie brauchen?
Ganz genau. Also das Weiße Rössel ist schon eine Ersatzproduktion gewesen. Für das Team hatten wir eigentlich die Oper Zar Saltanpfann von Rimski-Korsakow vorgesehen. Das war dann aufgrund der Größe der Besetzung gar nicht möglich. Dann haben wir schon im letzten Sommer beschlossen, das Weiße Rössel in der Fassung der Barriere der Vernunft zu machen. Das ist also Corona-tauglich, kleines Orchester, nur die Solisten, nur ein Chor von Backstage. Und das war eine bewusste Setzung jetzt, dass wir gesagt haben, nicht jetzt noch eine weitere Bearbeitung der Pest von Camus oder ein weiteres Stück, das die Pandemie noch 1:1 auf die Bühne bringt, sondern ich glaube, gerade am Anfang einer Premierenserie ist es gut, mal wieder Farben, Lebensfreude, Positivismus und ein bisschen Humor auf die Bühne zu bringen. Und dennoch haben wir einen Spielplan erstellt, der auch zeitgenössische Dramatik bringt. Wir haben die Chronik des künftigen China im Schauspiel, eine europäische Erstaufführung, das sich durchaus eben auch mit der Frage der Globalisierung auseinandersetzt, die ja jetzt auch sehr aktuell diskutiert wird im Rahmen der Pandemie. Ein Stück, das gewissermaßen fast wie so eigentlich die aktuelle Situation beschreibt und auch das Lebensgefühl der Menschen. Dann haben wir die deutsche Erstaufführung der Oper Macbeth Underworld von Pascal Dusapin. Das war eigentlich für den Februar geplant. Das haben wir jetzt ein bisschen einfach nach hinten verschoben. Auch diese Produktion haben wir schon für Corona eingerichtet. Das Orchester sitzt auf der Bühne, der Chor singt aus dem Chorsaal und die Solisten sind auf Distanz inszeniert. Das auch eine sehr wichtige Setzung zeitgenössischer Oper in dieser Serie. Und dann noch das Ballett Winterreise. Das ist in der Spielstätte Alte Feuerwache. Also so eine Mischung aus, sage ich mal, Verschiebebahnhof, aber auch bewusster Setzung, ein Spielplan in Pandemiezeiten mit der ganzen Bandbreite, die wir sowieso haben, mit zeitgenössischer Dramatik, aber auch durchaus gehobener Unterhaltung.
Ja, und man merkt, was für eine ungeheure Logistik dahinter steht, das jetzt dann von jetzt auf gleich auf die Beine zu stellen. In Deutschland, Herr Busse, ist das kulturelle Leben in diesem Pandemiejahr ja bis auf Online-Angebote fast unsichtbar geworden. In Ländern wie Frankreich und Spanien, da gibt es massiven Protest aus der Kulturszene. Wir haben hier ein Fazit immer wieder darüber berichtet. Theaterbesetzungen, Schauspielerinnen, die sich an Zäune ketten. Warum bleiben die Kulturleute in Deutschland doch eher still, bis so ein paar offene Briefe und Petitionen?
Ja, also natürlich ist die Kultur sehr divers und sehr vielfältig in Deutschland. Es gibt da sozusagen viele Interessen, viele unterschiedliche Betriebsformen auch. Das hängt sicherlich auch damit zusammen. Und ich glaube nicht, dass wir zu leise waren. Auch unser Ensemble hat viele Videos gemacht, ist auf die Straße gegangen. Wir haben auch eine Protestaktion im Herbst durchgeführt mit dem Chor und dem Orchester auf der Bühne im Rahmen der letzten Vorstellung. Es sind sehr stille und sehr, sagen wir mal, ästhetisch gehobene Protestaktionen gewesen und ich denke schon, dass wir etwas lauter werden müssten, in der Tat. Der Bühnenverein hat sehr viele Aktionen auch gemacht, an denen wir uns auch beteiligt haben. Ich glaube, gerade die Vielfalt des kulturellen Lebens in Deutschland und die Vielfalt auch der Theaterlandschaft bringt eben sehr viele Stimmen hervor und unterschiedliche Haltungen. Aber ich habe schon den Eindruck, dass gerade die deutschen Theater da doch an einem Strang gezogen haben und sehr deutlich auch Position bezogen haben gegen den kulturellen Lockdown. Und auch das Saarland-Modell ist jetzt durchaus auch eine Protestaktion, dass wir sagen, wir wollen trotz Pandemie wieder präsent sein.
Ja, und man könnte ja jetzt sagen, das Saarland ist ein Vorbild für ganz Deutschland, was zum Beispiel die Öffnung der Theater angeht.
Es könnte ein Vorbild sein oder es ist ein Vorbild. Ich hoffe, wir halten es durch.
Bodo Busse, Generalintendant des Saarländischen Staatstheaters. Dort wird ab morgen wieder gespielt. Theaterleute wie Publikum begegnen sich endlich wieder in einem realen Raum, selbstverständlich vorher getestet. Herr Busse, viel Erfolg und in diesem Fall hoffe ich auf weitere Ansteckungen.
Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Chrysanthemen und Rosen, Astern und Gladiolen. Frauen halten Blumen und Flaggen hoch und sie zeigen das Victory-Zeichen. So sah das viele Monate aus auf den Demonstrationen in Belarus. Vor allem Frauen kämpfen gegen die letzte Diktatur Europas. Im Rahmen der Writers in Prison und Writers in Exile-Programme organisiert das Deutsche Pen-Zentrum künftig einmal im Monat eine Online-Veranstaltung über ein krisengeschütteltes Land. Und los ging es heute Abend mit Belarus. Mit dabei war die Künstlerin und Aktivistin Marina Napruschkina. Sie verfolgt die Situation mit großer Solidarität, ist in Minsk aufgewachsen und lebt seit 20 Jahren in Deutschland. Guten Abend, Frau Napruschkina.
Guten Abend.
Ja, Blumen, Flaggen und das Victory-Zeichen der Frauen, darüber schreiben Sie auch in einem Essay. Wer, wenn nicht wir, wann, wenn nicht jetzt, überschrieben. Wie erleben Sie die Protestbewegung in Belarus aktuell? Hat sie noch Kraft oder geht ihr zunehmend die Luft aus?
Es ist natürlich eine sehr lange Strecke. Wenn wir jetzt von Anfang an zurückschauen, das letzte Jahr, als es erstmal mit dem Wahlkampf angefangen hat, das war Sommer 2020, dann war die nächste Welle der Widerstand, die großen Demonstrationen, die täglich und einmal in der Woche Sonntagen große Demonstrationen mit hundert von tausenden Menschen in belarussischen Städten stattgefunden haben. Über Winterzeit haben wir natürlich nicht diese tolle Bilder, die wir vom Sommer kennen, wo Massen demonstrieren, wo größere Gruppen sich versammeln. Es sind vereinzelte Aktionen. Und die Regierung und die Polizeikräfte, speziell Kräfte wie OMON, reagieren weiterhin mit viel Gewalt.
OMON, das ist der Name dieser Polizeikräfte.
Richtig, also Spezialeinheit. Diese Bilder sind für die Presse vielleicht hier nicht so aufschlussreich, transportieren natürlich für die Menschen vor Ort auch Angst, weil man eben sieht, wie die Menschen sofort, sobald sie ein Zeichen zeigen, das vielleicht als Protestaktion vorhaben, sofort festgenommen werden, sind aber auch, sagen wir so, Passanten, die einfach auf dem Weg nach Hause, auf dem Weg einzukaufen, gar nicht ja, zu den Aktionen zugehörig, festgehalten werden und dann inhaftiert werden.
Ja, einfach wahllos von der Straße weg, auch unter Schlägen zum Teil in Autos gefercht werden.
Wahllos kann man ja auch nicht ganz sagen. Das ist eine ganz bewusste Strategie, die ausgesucht wurde, um eben Angst zu streuen, um zu zeigen, jede kann festgenommen werden. Wir wissen, dass jetzt zurzeit über 300 politische Gefangene sich in belarussischen Gefängnissen befinden. 50 Frauen, da sind junge Frauen, da sind Mütter, kurz gesagt, um zu zeigen, dass jeder und jede verhaftet werden kann.
Ja. Der Schriftsteller Sascha Filipenko sagt, nur weil man den Protest jetzt nicht mehr so sieht, heißt das ja nicht, dass es ihn nicht gibt.
Das ist vollkommen richtig, weil diese Ausmaß an Gewalt, dieser Ausmaß an Ungerechtigkeit, diese ganzen Prozesse, die jetzt durchgeführt werden, das sind so richtige Schauprozesse, wo die Leute also lange Haftstrafen bekommen, haben ein Ziel, Angst zu streuen, um diese Protestbewegung zu beenden. Gerade weil es weiterhin so stark vorgegangen wird, wir sehen jetzt gerade in den letzten Wochen, jede Art der Zivilinitiative wird sofort unterbunden, dass weiterhin bei den Kulturschaffenden, Kunst- und Kulturschaffenden Durchsuchungen stattfinden. Gerade am Freitag hat eine Ausstellung aufgemacht in Minsk und wurde sofort zugemacht. Die Ausstellung hat sich kritisch auseinandergesetzt mit der Situation um die Pandemie herum und hat thematisiert die Arbeit der Ärzte. Das war eben eine Art der Solidaritätsaktion mit den Ärzten in Belarus. Die Ausstellung wurde sofort geschlossen und die Organisatorinnen und Kuratorinnen wurden festgenommen. Also wir sehen, dass das einfach kaum möglich ist, irgendwie aktiv zu sein im Land, dass das sofort vorgegangen wird und gleichzeitig sagt, dass diese Aktivitäten haben nicht nachgelassen. Die Leute wollen weiter kämpfen.
Sie selbst kuratieren gerade eine Ausstellung über die belarussische Kulturszene, die soll nächste Woche in Kiew in der Ukraine eröffnet werden, unter dem Motto Solidarität und Widerstand. Wie konnten Sie diese Ausstellung überhaupt realisieren?
Wir haben als kuratorische Gruppe im Herbst letztes Jahres angefangen. Wir haben natürlich nicht damit gerechnet, dass die Situation weiterhin in der Schwebe ist und dass wir jetzt unter diesen ganz harten Bedingungen arbeiten müssen. Mehrere Künstlerinnen davon waren inzwischen im Gefängnis. Alice Pushkin wurde letzte Woche festgenommen, eine der teilnehmenden Künstlerinnen. Wir haben natürlich auch nicht gewusst, schaffen wir die Kunstwerke aus dem Land zu bekommen und so weiter und so fort. Trotzdem war es wichtig, diese große Ausstellung zu machen. Das ist ja auch eine Möglichkeit, die Kultur und Kunst und Kulturschaffende zu unterstützen, auch zu informieren, was in dem Land passiert ist, zu reflektieren, um eben weiterzumachen.
Solidarität und Widerstand, wie drücken sich diese Kräfte aus in der Kunst?
Für die Kunst- und Kulturschaffenden im Land ist es schwierig, jetzt Kunst zu produzieren und sich zu organisieren. Für diejenigen, die jetzt ausgereist sind oder außerhalb sind, natürlich fiebern wir mit und versuchen zu schauen, was können wir auch machen. Wie kann man sich organisieren und einander zu unterstützen? Es gibt sehr viele Initiativen. Und gerade ist es jetzt wichtig, dass man die Leute nicht verliert, dass sie nicht verhaftet werden. Jede Verhaftung ist ein Verlust, ist ein Verbrechen des Landes gegen die eigenen Bürgerinnen. Und es bringt auch weiter Angst mit sich. Deswegen, wenn die Situation zu vermeiden ist, wenn man eine Person rechtzeitig noch in Sicherheit bringen kann, soll man das auf jeden Fall machen.
Wie wichtig sind solche Veranstaltungen wie die heutige vom PEN und was könnte der Westen weiter tun?
Wie gesagt, jetzt die Stimmung draußen ist natürlich, alle sagen, naja, wo ist diese großartige Protestbewegung jetzt? Ja, weil gerade die Medien durch Bilder reagieren und diese Nachrichten, wie der Widerstand heute aussieht, wie vereinzelt die Leute sind, wie viele Inhaftierte im Land sind, dass es eben wieder neue Festnahmen gibt und Durchsuchungen, dass Initiativen geschlossen werden. Desto wichtiger ist es, darüber zu reden und zu sagen, die Leute nicht im Stich zu lassen und zu informieren und zu gucken, wie kann man die Verbindungen stärken, wie kann man ja, Leute unterstützen, weil die, die dort vor Ort sind, die sind diejenigen, die es am schwersten haben und die Veränderungen am schnellsten herbeiführen können.
Die Frauen haben keine Tränen mehr. Solidarität ist unsere Waffe. So beschreiben Sie, Marina Napruschkina, in Ihrem Essay in verdichteter, in sehr kurzer Form, was Sie über den Protest mitbekommen. Da ist mal Ihre eigene Mutter oder eine Tante die Informationsquelle, mal sind das Videos im Internet. Deckt sich das, was Sie online erfahren, mit dem, was Ihnen direkt von Freundinnen und Verwandten erzählt wird? Oder ist das eher wie so ein Puzzle, ganz unterschiedliche Informationen, aus denen Sie sich dann ja, Bilder zusammensetzen?
In den Texten ist ja ein kurzer Zeitabschnitt aus dem Spätsommer, Herbst letztes Jahres. Und ich habe das einfach so ein bisschen, wie Sie sagen, Puzzle, ja, also aus unterschiedlichen Quellen direkt von den Leuten, die mitmachen. Ich war selber auch dort und gleichzeitig schaut mal, welche Bilder entstehen. Wie organisieren sich die Leute durch soziale Medien? Das ja alles ist ja eine Bewegung. Und das war interessant für mich, einfach zu schauen, wie diese Mechanismen entstehen. Wie greift das ineinander? Jedes Bild führt ja dazu bei, dass nächste Demonstration stattfindet. Und ich bin Künstlerin und für mich ist es auch wichtig, wie kann man diesen politischen Feld auch durch die Bilder herstellen?
Die Künstlerin, Kuratorin und Aktivistin Marina Napruschkina über die Protestbewegung in Belarus. Um die ging es heute Abend bei einer Online-Veranstaltung des Deutschen PEN in Kooperation mit der Friedrich-Naumann-Stiftung. Diese Veranstaltungen werden künftig einmal im Monat stattfinden. Geplant sind Abende zur Situation in der Türkei, in Eritrea und in Saudi-Arabien. Und Marina Napruschkinas Ausstellung in Kiew, über die wir gesprochen haben, die ist hoffentlich ab 16. April fürs Publikum geöffnet. Schon ab nächster Woche gibt es eine dreisprachige Online-Führung auf der Internetseite des Arsenals in Kiew. Auch wenn wir uns sehnlichst wünschen, dass die Kinos wieder öffnen, wir geben nicht auf und überbrücken Sehnsucht und Sehsucht mit einer Auswahl von neuen Filmen, die gestreamt werden können oder als DVD erhältlich sind. Jörg Taschmann hat es zuerst nach Frankreich gezogen, zu Madame Claude. Die 60er und 70er Jahre eignen sich immer wieder gut für opulente Biopics. In diesem Film steht also die bekannte Bordellchefin Madame Claude im Mittelpunkt.
Rangez-moi tout ce bordel, Marlon Brando arrive dans 15 minutes. Allez.
J'ai réalisé très tôt que la plupart des hommes nous traitent comme des putes. J'ai décidé d'être la reine des putes.
Hello, nice to meet you.
Männer behandeln uns wie Nutten, sagt Madame Claude. Also habe ich beschlossen, die Königin der Nutten zu werden. Macht euch fertig, Marlon Brando kommt. Nice to meet you. Jörg Taschmann, das klingt sehr selbstbewusst, diese Madame Claude. Wie nähert sich die Regisseurin Sylvie Verheide dieser Frau, die es ja wirklich gegeben hat?
Das ist in der Tat eine sehr selbstbewusste Frau, perfekt übrigens verkörpert von Carole Rocher, die man aus bisher vor allen Dingen Polizeifilmen oder Polizeiserien wie Braco spielt, wo sie auch schon so sehr taffe Frauen gespielt hat. Hier also spielt sie eine sehr machthungrige Frau, die sehr illusionslos in einer Männerwelt agiert. Aber auch formal hat die Regisseurin Sylvie Verheide einen Film so im Stil der 70er Jahre so ein bisschen gedreht, mit gedämpften Farben, viel Zeitkolorit und auch einer gewissen Opulenz. Und dabei geht es eben natürlich viel um Sex, aber auch um Gewalt, um schmutzige Politik und Männer, die Frauen nur benutzen wollen.
Dieser Film läuft auf Netflix, war aber eigentlich für den Kinostart vorgesehen. Ist das so ein opulentes Sittengemälde geworden, wie man das jetzt zum Beispiel von Martin Scorsese kennt, hier aber mit weiblicher Handschrift?
Ich glaube, der große Unterschied ist einfach, wenn wir an das Kino von Martin Scorsese denken, an seine Mafia-Epen wie Goodfellas oder auch Casino, da sind Frauen meistens nur hübsches Beiwerk, wie Sharon Stone beispielsweise in Casino, oder sie sind italienische Mamas und Schwestern. Und bei Scorsese, der dreht Männerfilme in Männerwelten, er zelebriert die Gewalt, ist aber sehr prüde, wenn es beispielsweise um Sex, Lust und Erotik geht. Und Sylvie Verheide hat praktisch einen Anti-Scorsese-Film mit dem Stil von Scorsese gedreht. Also ein sehr opulentes Sittengemälde. Sie zeigt aber nie explizite Gewalt und sie zeigt eher die implizite Gewalt. Da gibt es dann zum Beispiel eine Szene, wenn eine junge Frau, die eben für Madame Claude arbeitet, von Männern gejagt wird, auch misshandelt wird. Und denen macht das einfach Spaß, eine Frau zu quälen. Das ist für die irgendwie Lusterfüllung. Aber das ist, wird eben nicht explizit mit Gewalt gezeigt, sondern man sieht eben nur, was das für Spuren bei dieser Frau hinterlässt. Insofern übernimmt Sylvie Verheide eben eine Frauenperspektive, gerade wenn es um diese Gewalt der Freier geht.
Naja, was Themen wie Prostitution, Gewalt gegen Frauen, männlich geprägte Moralvorstellungen angeht, haben sich die Zeiten ja seit 68 in Frankreich auch deutlich verändert. Also sieht man das dem Film an?
Es ist kein politisch überkorrekter Film, wie sie jetzt so viel aus Amerika beispielsweise kommen, sondern wie ich finde, ein sehr ausgewogenes Porträt über Sexualität, Erotik, bezahlten Sex. Ja, es gibt viele Sexszenen in diesem Film, die jedoch immer auch für etwas stehen. So wird eben auch die weibliche Lust ins Bild gesetzt oder eben die Unlust, wenn es nur um die Befriedigung der Männer geht. Und Frauen sind ja eben nicht nur immer Opfer und Männer auch nicht immer nur Täter. Und insgesamt halte ich den Film für einen wirklich sehr, sehr gelungen filmisches Porträt, der eben auch sehr viel über Frankreich aussagt. Und mit dem Tod von Pompidou 1974 ist dann auch eine Ära geendet und dann hat auch Madame Claude sehr, sehr viele Schwierigkeiten bekommen.
Madame Claude von Sylvie Verheide, neu bei Netflix. Der zweite Film, über den wir reden wollen, der führt in die Welt des dopingverseuchten Radsports, The Racer. Das Thema gab es auch schon ein paar Mal im Kino, etwa in den Filmen über den Radrennfahrer Lance Armstrong. Jörg Taschmann, wie packt der irische Regisseur Kieran J. Walsh dieses Thema an?
Ja, diesmal geht es um einen, der im Jargon der Tour de France einfach nur ein Domestique genannt wird. Domestique heißt eigentlich Diener. Eigentlich ist er eben ein Wasserträger. Das ist hier ein Belgier, ein fiktiver Belgier, Dom Chabol. Jemand, der selber nie aufs Podium steigen darf, aber sehr viele andere Aufgaben hat. Er muss zum Beispiel dem Star beim Pinkeln während einer Etappe helfen, sein Beichtvater sein, aber auch sein Prügelknabe.
Die Tour de France 1998 ist als Skandaltour wegen diverser Dopingfälle in die Geschichte eingegangen. Was genau erfährt man darüber?
Also der Regisseur Kieran J. Walsh, der findet sehr lakonische Bilder, wenn das Team im kleinen Hotelzimmer zusammen am Tropf sitzt und mit Blut dopt oder sich dieser Dom Chabol seine täglichen Spritzen abholt. Das Problem ist nur, sein Körper spielt da nicht immer mit und ein Dopingskandal in der Tour bedroht eben dieses betrügerische alltägliche Spiel. Und es geht hier sehr viel um Lebenslügen, aber auch um Business as usual, denn Dopen tun alle, man darf sich eben nur nicht erwischen lassen.
Hat sich dieser Film also mit dem Doping im Radsport irgendwie abgefunden oder versuchte auch einen anderen Weg aufzuzeigen?
Also ich glaube, was diesen Film so überraschend gut macht, weil ich hatte nicht so wahnsinnig hohe Erwartungen, ehrlich gesagt, gehabt, und der hat mir dann doch sehr gefallen, ist, dass er so einen sehr realistisch wirkenden Blick auf so eine sehr verdorbene Sportwelt wirft. Und es gibt dann auch so eine kleine Liebesgeschichte, es gibt dann auch so eine Frauenfigur, die diesen Domscharball aufzeigt, du könntest einfach auch mal aussteigen und mal wieder ein Privatleben haben, weil der fährt noch nicht mal zur Beerdigung seines eigenen Vaters, weil er so drinsteckt in diesem Hamsterrad Tour de France und meint, er kann da gar nicht mehr rauskommen. Also es wird schon irgendwie gezeigt, man könnte auch anders, aber es wird eben auch gezeigt, dass es dann eben sehr, sehr schwer ist, letztendlich auszusteigen. Und als Zuschauer verfolgt man eben diesen sehr sehenswerten Film mit so einer Spannung aus Empathie, mit einer Mischung aus Empathie und auch schierem Entsetzen.
The Racer, diesen Film gibt es neu als DVD und als Video on Demand bei Escort Elite. Mit Madame Claude bei Netflix sind das die Filme der Woche, die Jörg Taschmann empfiehlt.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Schauspielerin Senta Berger hat nach eigener Aussage während ihrer Laufbahn mehrfach sexuelle Belästigung erlebt. In einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit berichtet die heute 79-Jährige, der 2004 verstorbene österreichische Schauspieler O.W. Fischer habe versucht, sie zu vergewaltigen, und zwar 1961 bei den Dreharbeiten zu »Es muss nicht immer Kaviar sein«. Senta Berger erzählt auch, dass der US-amerikanische Produzent Daryl Senick sie in sein Hotelzimmer eingeladen und dann im Bademantel verfolgt habe. Außerdem habe der Schauspieler Kirk Douglas versucht, sie gegen ihren Willen zu küssen. Douglas starb im vergangenen Jahr. Zur MeToo-Bewegung sagte Senta Berger, zwar hätten sich die Geschlechterrollen geändert, es werde aber ihrer Ansicht nach zu viel über Sprache und Gendersternchen und zu wenig über die realen Verhältnisse gesprochen. Bundespräsident Steinmeier zeichnet die Holocaust-Überlebende Zilli Schmidt mit dem Bundesverdienstkreuz aus. Steinmeier dankte der 96-Jährigen in einem handschriftlichen Brief für ihr Engagement als Zeitzeugin. Sie habe vom Leid der Sinti und Roma unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft berichtet, heißt es darin. Auch heute sei Schmidt als unerschütterliche Kämpferin gegen Hass, Ausgrenzung und Rechtsextremismus zu erleben. Zilli Schmidt überlebte die Lager Ravensbrück und Auschwitz-Birkenau und das sogenannte Zigeunerlager im böhmischen Litti, in das viele Roma deportiert wurden. In diesem Lager wurden mehr als 1300 Menschen festgehalten, von denen ein Viertel die Internierung nicht überlebte. Die Corona-Pandemie hat im vergangenen Jahr antisemitische Hassgefühle ins Internet verschoben. Das geht aus einer Studie der Universität von Tel Aviv hervor. Demnach sind 2020 zwar die gewaltsamen Übergriffe auf Juden in rund 40 Ländern zurückgegangen, online habe antijüdischer Hass aber zugenommen, teilweise in Form von Verschwörungserzählungen, heißt es. Der Präsident des Europäischen Jüdischen Kongresses, Moshe Kantor, sagte, er rechne damit, dass antisemitische Verschwörungstheorien zu körperlichen Angriffen auf Juden führen werden, wenn die Lockdowns zu Ende gingen. Die designierte Intendantin des Theaters Münster, Katharina Kost-Tollmein, hat ihr Leitungsteam zusammengestellt. Das Haus gab bekannt, der Dramaturg Remzi Al-Khalisi werde ab Beginn der Spielzeit 2022/23 die Schauspielsparte leiten. Al-Khalisi hat unter anderem an der Berliner Schaubühne und am Hans-Otto-Theater Potsdam gearbeitet. Derzeit ist er Chefdramaturg und stellvertretender Intendant am ETA Hoffmann-Theater Bamberg. Die Tanzsparte am Theater Münster soll die Choreografin Lilian Stilwell übernehmen. Die Oper leitet Intendantin Kost-Tollmein selbst. Der amtierende Generalmusikdirektor Golo Berg bleibt in seinem Amt.
Danke, Viktoria Eglau, für die Kulturnachrichten. Die Fondation Bayerla in Rien bei Basel ist ein privates Museum für moderne und zeitgenössische Kunst, 1982 vom Architekten Renzo Piano gebaut, wunderschön in einem Park gelegen. Vom Basler Hauptbahnhof kommt man mit öffentlichen Verkehrsmitteln in einer halben Stunde dorthin, wenn wir denn problemlos reisen könnten. Bleibt vorerst eine ungewöhnliche digitale Führung durch die Fondation Bayerla, und die hatte heute Abend Premiere. Das Kollektiv Kollektiv Transmoderna hat das Museum digital nachgebaut, auch die Kunstwerke. Dazu hat der DJ Steffen Berghahn alias Dixon einen Soundtrack entworfen, der das Publikum eine Stunde lang begleitet. Tobi Müller hat sich am Abend darauf eingelassen. Angeblich reagieren das digitale Haus und die Kunst auf die Musik. Wie viel Leben ist denn in dieser Bude?
Ja, die Bude ist selbst das Leben. Die Architektur beginnt digital zu tanzen. Das Museum fliegt auseinander, wird ein Club, eine Raumstation, eine Insel in einem grünen Meer. Manchmal auch eine modernistische Struktur aus blauen Linien, fast ein bisschen wie die neue Nationalgalerie plötzlich in Berlin, die ja bald wieder aufgehen soll. Aber es beginnt ganz anders, nämlich ganz idyllisch. Wir sind eben in diesem Park, in diesem Garten, wie Sie gesagt haben, Britta Burger. Und da ist so ein bisschen eine nervöse Kamera. Wir treten da ein als Zuschauende, langsam durch das Glas der Fondation Bayer. Dixon, der DJ, steht schon da. Eine Motion Picture Camera hat ihn quasi gefilmt, also dass seine digitale Bearbeitung auch sich täuschend echt bewegen kann. Das hat vielleicht so die Dramaturgie eines Raves, einer Techno-Party, wenn man möchte. Man erreicht eben die Location bei Tag, wie bei einem Freiluft-Rave. Man tritt ein, die Dinge kommen ins Rutschen, sie eskalieren und man landet wieder einigermaßen ruhig im nächsten Morgen. Da ist wieder Nebel, ein bisschen Tau im Garten und dazwischen ist sehr viel Bewegung und ein wirklich sehr differenzierter Mix von Dixon, der Steffen Berghahn, der da mal sehr viel Gas gibt in der Mitte, aber auch sehr viele ruhigere, differenzierte Passagen spielt.
Ja, und wie korrespondiert die Musik, die Dixon da mixt, mit der Kunst?
Ja, sehr heftig tatsächlich. Also wir sehen eigentlich nur so 3-4 Künstler von der Fondation Bayer da. Es gibt natürlich noch viel mehr in Real Life, wie man jetzt sagen müsste. Man sieht besonders prominent die Skulptur von Auguste Rodin, der Denker, der in der Mitte bleibt. Das ist eigentlich das einzige Kunstwerk, was stabil bleibt. Alle anderen fangen quasi an zu atmen, werden organisch. Das ist eine Art Leitmotiv. Also die Bilder fließen in den Raum, wuchern, morphen rundherum. Und darum geht es eigentlich ständig, um diesen beständigen Wandel. Es ist eine Art Transformation, wie ja jede Technoparty auch ist, eine Verwandlung. Das hat schon fast was Religiöses, könnte man sagen. Und Wolfgang Tillmanns, von dem da einige Bilder ausgestellt sind und die dann auch in den Raum hineinwuchern mit ihren Farben, hat auch ein Musikstück gemacht, was Dixon spielt. Und da hören wir vielleicht mal kurz rein, was Tillmanns da selbst singt.
He wants to change, but not be seen changing. She wants to change, but not be seen changing.
Ja, das ist das Leitmotiv der Nacht. She wants to change, but not be seen changing. Sie möchte sich verwenden, aber sie möchte das quasi nicht am Tageslicht tun. Das passiert eben da in der Nacht, wo sie das Ganze Museum fast wie ein Geisterhaus zu morphen beginnt, ohne Raver, ohne Leute natürlich, weil wir sind da allein. Es ist nur Dixon da, keine anderen Leute und die Aufgabe übernimmt für uns sozusagen die Kunst.
So eine virtuellen Führungen sind ja meist interaktiv angelegt, also da kann ich den Gang dann durch die Räume selbst bestimmen. Hier wird man nun geführt oder vielleicht auch getrieben durch die Musik. Hat das einen besonderen Reiz?
Ja, man kann es vielleicht am besten erklären mit der Ästhetik dieser Game-Kamera. Als wäre man selbst ein Avatar, nur hat man eben keinen Controller. Ne? Man wird tatsächlich geführt. Man hat nicht so viel Kontrolle, man fühlt sich tatsächlich ein bisschen ausgeliefert, wenn man jetzt Games mag oder die sonst spielt. Es ist aber auch interessant zu sehen, was mit diesem Blick passiert. Für meine Begriffe war der anfänglich eigentlich zu nervös, zu ruckelnd, zu spastisch manchmal schon fast, aber da muss man sich auch erinnern, wie verhält man sich eigentlich jetzt beim Tanzen auf dem Dancefloor, wenn man in einer Menge steht? Wie hektisch ist dann eigentlich mein Blick? Und da muss ich sagen, vielleicht ist das doch hektischer, als ich dachte. Und es hat doch mehr Realismus, als man dann dachte. Aber das wird ja alles dann, wie soll man sagen, zerschossen mit der Zeit und man taucht da ein in Welten, die dann eigentlich mit Realismus nicht mehr viel zu tun hat. Aber es ist schon richtig. Also es wird einem quasi ein bisschen nahegelegt, als wäre man selbst Avatar, was man aber natürlich gar nicht ist. Das ist schon, das stimmt.
Und haben Sie die Museumsräume jetzt tatsächlich auf neue Weise erfahren oder ist das Ganze vor allem ein digitales Kunstwerk?
Ich würde sagen, das geht schon ganz klar in Richtung digitales Kunstwerk. Also man sieht die Räume schon am Anfang, das wird schon ausgekostet. Nicht nur der Garten, auch die Architektur von außen. Da werden auch die Säulen abgefahren mit der Kamera und so und drin die Räume gezeigt. Was mir zu kurz kam manchmal, war wirklich die Kontemplation der Kunst selber. Also es ging dann relativ rasch, bis die anfingen zu atmen, wie ich es genannt habe, oder zu leben, zu morphen, irgendwie sich im Raum zu verbreiten sozusagen. Das ist alles sehr avanciert gemacht mit viel CGI-Technik, Computeranimation und so weiter. Sehr viel Rechenleistung und auch Kompetenzen wurden da eingesetzt, um das so zu machen. Aber um diesen Schritt quasi zu zeigen, wäre es mir ganz lieb gewesen, hätte man noch ein bisschen länger jetzt auf diesen Klee geguckt, zum Beispiel die Waldhexen oder die Diana, die daneben stand. Der Rodin, der wurde schon ganz genug gefeatured eigentlich. Der behielt ja auch seine Außenhaut, ne? Der hat seine Grenzen behalten, mit dem ist nichts passiert. Der ja eigentlich schon versehrt ist von Rodin, der hat das hier eingeführt in die Bildhauerei, wenn man so möchte, der versehrte Körper, der fragmentierte Körper, 1903 schon. Aber bei den anderen Bildern wäre ein bisschen länger draufhalten, vielleicht liegt es auch in meinem Alter, hätte mir das ganz gut gefallen, bevor es dann doch tüchtig abgeht und auch ganz schön psychedelisch wird eigentlich mit diesen Farben.
Begleitet von einem DJ-Stream durch die Räume der Fondation Bayeler. Tobi Müller hat sich eine Stunde online dort treiben lassen. Und Sie können das auch machen. Das Video steht kostenlos auf der Museumsseite. Begonnen haben wir unser heutiges Fazit mit den Theateröffnungen im Saarland. Jetzt schauen wir nochmal in die USA. Auch dort dürfen in manchen Bundesstaaten Kulturorte wieder öffnen. Es bewegt sich was.
Kunst-, Kultur- und Sporteinrichtungen in den USA öffnen wieder. Allerdings ähneln Zeitpläne und Regeln einem Flickenteppich. Jeder Bundesstaat hat seine ganz eigene Vorgehensweise. Texas mit seinen 29 Millionen Einwohnern versucht schon seit Anfang März die Rückkehr zum Normalbetrieb. Und das, was am Montagabend aus Arlington, Texas zu sehen war, kam dem Leben vor Corona schon sehr nah. Das Baseballteam Texas Rangers hatte sein Auftaktspiel für die neue Saison. Und 38.000 Menschen strömten ins Stadion.
This is the first big crowd at a baseball game since the 2019 season.
Es war das erste Sportevent in den USA seit dem Ausbruch der Pandemie ohne Anwesenheitsbeschränkungen. Zwar wurden alle Gäste aufgefordert, ihre Maske zu tragen. Den Bildern aus dem Stadion nach zu urteilen, hielten sich viele nicht daran. Eine Maskenpflicht gibt es in Texas ebenfalls nicht mehr. Andere Bundesstaaten halten sich da noch zurück. Kunst und Kultur sollen trotzdem wieder erlebbar werden. So kündigte die Theatergruppe Shakespeare & Company aus dem Bundesstaat Massachusetts an, ab Juli wieder Live-Auftritte vor Publikum zu veranstalten. Die Produktion King Lear mit Christopher Lloyd in der Hauptrolle soll in einem neuen Amphitheater im Freien aufgeführt werden. Die Zuschauer müssen Masken tragen und Abstand zueinander halten. Andere Einrichtungen wie Kinos oder Museen können dagegen nicht nach draußen ausweichen. Viele Museen haben im Laufe der zurückliegenden Wochen und Monate wieder geöffnet. Allerdings limitieren sie die Zahl der Besucher stark. Normalerweise verzeichnet das Metropolitan Museum of Art in New York die meisten Besucher pro Jahr. Nach dem Ausbruch von Corona schloss es für gut 5 Monate ganz. Seit Ende August ist es mit Beschränkungen wieder offen, doch die Zahl der Besucher ging im Vergleich zum Vorjahr um 83% zurück. Was für die großen Einrichtungen gilt, stimmt erst recht für die kleinen. Die Situation ist für viele prekär, erklärt Henriette Huldisch. Sie ist leitende Kuratorin am Walker Art Center, einem Kunstmuseum in Minneapolis.
Die Tatsache, dass die Institutionen hier in den USA viel prekärer sind als in Europa, ist überhaupt keine Überraschung. Wir haben hier mit wenigen Ausnahmen fast keine staatliche Unterstützung. Das gesamte Fundraising wird von privaten Geldgebern und Stiftungen und so weiter zusammengetragen. Insofern gibt es hier keine großen Auffangmechanismen, wenn so eine Krise ansteht. Und insbesondere kleinere, freistehende Institutionen, also Institutionen, die jetzt nicht an eine Universität angebunden sind oder ein riesengroßes Museum sind, sind sehr, sehr krisenanfällig.
Kurz gesagt, das Metropolitan Museum of Art in New York wird an seinen Verlusten nicht zugrunde gehen. Das kleine Museum of African American Art in Los Angeles dagegen, bekannt für seine Gemälde von Palmer C. Hayden, einem Künstler der Harlem Renaissance, hat noch immer geschlossen und bangt um seine Existenz. Und ganz ähnlich geht es vielen Kinos. Die beliebte Kinokette Alamo Drafthouse musste Insolvenz anmelden. Und es ist völlig unklar, ob es jemals wieder Massen zurück in die Kinos zieht. Noch bleiben viele Menschen zu Hause, auch weil die Pandemie die Filmstudios zum Umdenken gezwungen hat. Vor Corona gab es die Garantie für Kinos, dass sie 12 Wochen lang exklusiv einen Film auf der großen Leinwand zeigen konnten, bevor das Werk bei einem Streamingdienst gezeigt werden durfte. Das Filmstudio Warner Brothers setzte dem ein Ende und entschied, seine Produktionen in den USA zeitgleich im Kino und auf der hauseigenen Plattform HBO Max zu zeigen. Disney zog vor kurzem nach. Wie lebendig das Kino nach Corona tatsächlich ist, wird der Sommer zeigen. Wenn beispielsweise der neue Teil der Fast and Furious-Reihe oder das Marvel-Werk Black Widow veröffentlicht werden.
Die US-Kultur in der Pandemie, langsam bewegt sich wieder was, berichtet Nicole Markwald. Und Ulrike Timm knüpft mit ihrer Kulturpresseschau direkt an.
Wir mucksen weiter durch die Pandemie. Die Süddeutsche Zeitung schickt den neuesten Laschet durch den Phrasendrescher. Brückenlockdown, tiefe rhetorische Trickkiste. Sprachwissenschaftler können von einem atmosphärischen Oxymoron sprechen, einem Wortpaar, in dem zwei Begriffe zusammengepresst werden, die nicht zusammengehören. Denn was würde sich weniger eignen als den hässlichen, freiheitseinschnürenden Lockdown mit den positiven Werten der Brückenmetapher zu verbinden? Fazit von Marc Hoch: Die Brücke wird sprachlich missbraucht. Denn die Kluft zwischen ihr und dem Lockdown ist unüberbrückbar. Warten wir auf den nächsten echten Laschet. Kommt bestimmt. Warten, hoffen, Konzepte schreiben, lesen wir im Tagesspiegel. Das Saarbrücker Theater darf öffnen. Intendant Busse nennt es eine Brücke zurück ins kulturelle Leben. Aufführungen nach dem Berliner Modell von Ende März mit Test, Maske und Abstand. Berlin allerdings hat sein Modell erstmal wieder in den Lockdown geschickt. Nadine Lange berichtet von den Plänen der Großfestivals, von Hygienekonzepten mit doppelten Tests, Gurgel- und Spuckproben an allen Eingängen und Geländeräumung sonntagmorgens um 8 Uhr. Das Fusion Festival in Mecklenburg hofft, ebenso wie das legendäre Heavy Metal Festival in Wacken. Lollapalooza, Stockholm und Paris im Juli sind dagegen bereits abgesagt. Die Welle rollt. Wilder ging es nicht, frivoler auch nicht und chaotischer und opulenter geht es bis heute nicht. Nein, kein Festival. Die Frankfurter Allgemeine gratuliert der britischen Modeschöpferin Vivienne Westwood zum 80. Geburtstag. Es begann mit Second-Hand-Klamotten der 50er, es folgten Sadomaso-Outfits in Latex und schwarzem Leder, Bondage-Modelle, zusammengehalten von Sicherheitsnadeln, ruinierte T-Shirts mit Aufdrucken wie TF, TL, TY, TD, längst Kanon, Too Fast to Live, Too Young to Die. Rosemaria Grob zeichnet bewundernd den Lebensweg der Designerin, deren Mode den Punk prägte. Der Tagesspiegel titelt zwar Queen ohne Höschen, weil Westwood nach ihrem Ritterschlag durch Queen Elizabeth mal kurz den Rock lupfte, um zu zeigen, dass sie unterm Kleid nichts weiter trug, beeilt sich dann aber mitzuteilen, mit 80 ist ihr Klimaschutz wichtiger als Kostüm. Und selbst Theresa May trug als Premierministerin einen karierten Anzug von Vivienne Westwood. Glückwunsch. Vielfach gelobt wird Dr. Balus, der nun im ZDF praktiziert, eine Arztserie. Ja, aber für die FAZ ist der Heilkundige aus der Uckermark der Mediziner der Stunde. Eine gebrochene Figur aus Notwehr optimistisch. Die Süddeutsche Zeitung hat das reale Vorbild zur Serie besucht und traf einen klugen, liebenswürdigen, aus dem Libanon geflohenen Arzt, der noch Trabi fährt. Wirklich. Im Fernsehen verkörpert ihn Merab Ninice, der aus Georgien stammt und dem Tagesspiegel erklärt, dort müsse ein Mediziner, am besten Gynäkologe und Zahnarzt in einer Person sein. Die Frankfurter Allgemeine setzt noch eins drauf. Fernseharzt Balus verbinde höchste medizinische Kompetenz mit jesusgleicher Kunst des Verständnisses der menschlichen Seele. Und damit noch kurz zu Jesus. Der wurde nämlich abgehängt, meldet die Süddeutsche Zeitung. Salvator Mundi, das Christusbild, wurde 2017 für 450 Millionen Dollar verkauft als teuerstes Gemälde der Welt. Aber es gibt erhebliche Zweifel, dass es sich dabei um einen echten Da Vinci handelt. Der Käufer und Leihgeber, Saudi-Arabiens Kronprinz, wollte seinen Schatz neben der Mona Lisa sehen und machte ordentlich Druck, diplomatisch und politisch. Der Louvre aber gab nicht nach. So gehört sich das für Museumsleute, lobt die Süddeutsche. Selbstverständlich aber ist solche Standhaftigkeit nicht.
Ulrike Timm mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.
Thank you.